Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit einer Autorin direkt aus Österreich zugeschalten, Sandra M. Groß. Hallo Sandra, stell dich doch einfach mal vor.
Ja, hallo und danke, dass ich bei dir dabei sein darf. Mein Name ist Sandra M. Groß. Ich komme aus Österreich, aus dem Osten, aus dem Burgenland, falls das jemand kennt. Ich habe ursprünglich als Lektorin gearbeitet in einem Verlag und bin dann nach und nach draufgekommen, dass es mir nicht mehr reicht, so die Kreativität von anderen Menschen zu bearbeiten und habe dann selbst begonnen zu schreiben. Und ich habe dann tatsächlich ein Buch veröffentlicht, vor kurzem, also im April 2020. Ja, und darf mich jetzt auch mal als Autorin nennen.
Das ist ein sehr interessanter Weg von der Lektorin zur Autorin.
Ja, also ich arbeite teilweise noch freiberuflich als Lektorin und es ist dann schon ein schöner Ausgleich, auch andere Dinge zu bearbeiten, aber dann selbst auch kreativ tätig zu sein.
Aus welchem Buch liest du heute?
Ich lese heute eben aus Tochter des Feuers. Das ist im April erschienen und das ist ein Urban Fantasy Roman.
Magst du gleich mal anfangen?
Ja, ich hätte mir da zu Beginn den Beginn eigentlich ausgedacht, damit man gleich in die Story einsteigt und so einen Überblick bekommt in die Atmosphäre des Buchs. Gut, dann starten wir mal. Eines Tages bringe ich das Schwein um. Die Bambusrute landete hart auf Shiras Rücken. Einmal, zweimal, dreimal. Mit jedem Schlag brannte ihre Haut stärker. Sie spürte, wie das Blut in feinen Rinnsalen ihren Rücken hinabfloss. Ihre Finger krümmten und streckten sich abwechselnd im Rhythmus der Hiebe, die auf ihren Körper niederfuhren. Sie roch Blut. Doch sie würde ihren Schmerz nicht hinausschreien wie ein weidendes Tier. Diesen Gefallen würde sie ihm nicht tun. Shira beobachtete Malcolm Gangas aus den Augenwinkeln. Er starrte sie an, als wäre sie ein Kunstwerk. Wann immer ihr Rücken sich nach unten bog und ihr Kopf lautlos nach hinten schnellte, fuhr seine Zunge über die wulstigen Lippen. Die Genugtuung, die sie in seinen Augen las, ließ Shiras Blut kochen. Mehr als jeder einzelne Hieb, der ihre Haut zum Platzen brachte, traf sie Gangas gieriger Blick. Mit verschränkten Armen schaute er auf sie herab, auf sein Eigentum, das er demütigte, wann immer es ihm beliebte. Er atmete hektisch durch seinen leicht geöffneten Mund. Schweiß stand ihm auf der Stirn, als hätte er Fieber. Die Erregung in seinem Gesicht ließ Shiras Magen schmerzhaft zusammenkrampfen. Diese Bestie. Sie senkte den Kopf und wartete auf den nächsten Schlag. Er kam mit einer Wucht, die ihr die Luft aus den Lungen presste. Doch kein Laut drang aus ihrem Mund. Tief in ihr lag eine Stärke, die sie alle Schmerzen und alle Ungerechtigkeiten erdulden ließ. Lass es gut sein. Gangas leise Stimme jagte Shira eine Gänsehaut über den Mund. Er nahm die Bambusrute aus der Hand des Folterknechts. Die Diebin hat ihre Lektion gelernt. Er umrundete Shira mit wenigen Schritten, bis er direkt vor ihr stand. Sie senkte den Blick auf seine blank polierten Stiefel. Speichel sammelte sich in ihrem Mund. Nur der Gedanke an Ben hält sie davon ab, ihn auf Gangas Schuhe zu spucken. Sieh mich an, Sklavin. Shira hielt den Kopf gesenkt. Ich werde dich töten, dachte sie. Mit meinen eigenen Händen werde ich dich töten. Das Atmen über ihr wurde langsamer. Die Stiefelspitze näherte sich ihrem Kinn, hob es an, sodass sie gezwungen war, ihn anzusehen. Selbst jetzt noch, als er auf sie herabschaute, fiel Shira auf, wie klein er war. Ein Zwerg, der sich hinter Mächtigeren versteckte, um sich selbst zu erhöhen. Seine blonden Haare waren streng nach hinten gekämmt, gepflegt, wie es sich für seinen Stand gehörte. Die Lippen glänzten feucht verspeichelt. Er beugte sich ein Stück vor, so weit, dass sein Atem Shiras Stirn streifte, wenn er mit ihr sprach. Ich werde für heute gnädig sein mit dir. Weißt du warum? Weil du hübsch anzusehen bist und vielleicht möchtest du es ja auch wieder gut machen. Shira ballte die Hände zu Fäusten, als sie das lüsterne Funkeln in seinen Augen sah. Unwillkürlich drangen Grollen aus ihrer Kehle. Niemals würde sie in sein Bett steigen. Er würde sie sterben, als sich von diesem Tier anfassen zu lassen. Gangas schien ihren Widerwillen zu spüren. Sein Blick verfinsterte sich. Wenn du mich nochmal bestehst, werde ich es mir anders überlegen. Ich werde dich zermalmen wie Fliegendreck. Er zog den Stiefel unter ihrem Kinn hervor und holte aus. Sein Tritt traf sie hart in die Seite. Eine Welle aus Schmerz überrollte Shira. Ein spitzer Schrei entfloh ihrer Kehle. Sie biss sich auf die Zunge, doch es war zu spät. Sie hatte es der Bestie erlaubt, ihr eine Gefühlsregung zu entlocken. Gangas Schatten fiel über sie, als sie an ihr vorbeiging und die Kammer verließ. Sie rollte sich stöhnend zur Seite. Der Folterknecht packte ihre Arme und zog sie auf die Beine. Shira wusste, was nun geschehen würde. Er würde sie im Gesindezimmer abladen wie einen Sack Kartoffeln. So, wie er es mit all den erbarmungswürdigen Untertanen Gangas tat, die seine Route zu spüren bekam. Doch Shira hatte den meisten anderen etwas Entscheidendes voraus. Sie würde die Kammer lebendig verlassen. Tante Andrea hatte weniger Glück gehabt. Der Palast von Emerald Dogus lag auf einer Anhöhe unweit des alten Krankenhauses. Der Schatzmeister hatte das Gebäude vor wenigen Stunden verlassen. Und er würde heute Nacht bestimmt nicht mehr zurückkehren, wenn Cross bloß die Wahrheit gesagt hat, dachte Shira. Cross war keine vertrauenswürdige Quelle, doch die einzige, die Shira geblieben war. Sie versicherte sich mit einem raschen Blick, dass sie allein war und kletterte an den Mauervorsprüngen des Palastes hoch bis zu einer Plattform, die Dogos als Sonnenterrasse nutzte. Mit Schwung zog Shira einen Körper über das Geländer. Die dicken Sohlen ihrer Stiefel dämpften ihre Schritte. Dennoch hallte der dumpfe Klang ihrer Tritte in ihren Ohren wieder, als wären ihre Schuhe aus Holz. Shira presste ihren Körper eng an die Wand und lauschte in die Nacht. Eine Minute verging, vielleicht auch zwei. Eine weitere, noch eine. Sie war allein. Shira löste sich aus den Schatten der Wand und fuhr mit der Hand die Ränder der Glastür ab, die in Emerald Dogus Schlafzimmer führte. Die linke Ecke gab unter ihrem Druck nach, so wie Cross es vorhergesagt hatte. Shira presste ihre Hand stärker auf die Stelle, bis sie sich nach innen bog und einen Spalt freigab. Leise schob Shira einen der Stühle auf der Plattform vor die Glastür und stieg hoch. Eins, zwei, drei. Sie zwängte ihren Körper durch die Lücke und landete auf der anderen Seite hart auf ihrem Rücken. Der Aufprall drückte die Luft aus den Lungen. Sie presste die Lippen fest aufeinander, um den Schrei zu unterdrücken, der an ihrer Kehle lauerte. Ihr Rücken tat höllisch weh. Sie spürte noch jeden Schlag der Bambusrute. Shira schloss ein paar Sekunden lang die Augen und überließ sich der Stille. Nur ein bisschen, nur ganz kurz. Mit neuem Schwung zog sie sich auf die Beine und tastete sich in der Dunkelheit an der Wand des Schlafzimmers entlang. Sie wusste instinktiv, wonach sie suchte. Die Mechanismen, mit denen die Privilegierten ihre Schätze versteckten, unterschieden sich kaum voneinander. Ihre Hand ertastete eine unauffällige Erhebung an der Wand, so unschuldig, dass ein Unerfahrener sie nicht wahrgenommen hätte. Nach wenigen Handgriffen schob Shira einen Deckel zur Seite und legte ein Ziffernblatt frei. Sie kannte den Code nicht, der den Safe öffnen würde, aber das musste sie auch gar nicht. Dank der Tricks, die Fredegar und später Cross ihr beigebracht hatten, lag der schwierigste Teil, das Einsteigen in das Gebäude, bereits hinter ihr. Shira holte den Destabilisator aus der Tasche ihres Mantels und befestigte ihn an der Wand neben dem Ziffernblatt. Destabilisatoren waren eigenwillige mechanische Apparaturen. Sie waren darauf programmiert, Codes zu knacken und wandelten die Zahlenfolge in eine Abfolge von verschiedenen Tönen, die für ein ungeschultes Ohr wie ein Meeresrauschen klangen. Wurde die Zahl falsch eingetippt, explodierte der Destabilisator und der Unglückliche, der die falsche Zahlenkombination eingegeben hatte, mit ihm. Er summte, als er seine Arbeit aufnahm. Shiras Finger verharrten nur wenige Zentimeter über den Tasten, bereit, jeden Moment den Code einzugeben, sobald der Destabilisator ihn geknackt hätte. Ein helles Licht blendete Shira für einen Augenblick. In diesem Moment wusste sie, dass sie den Destabilisator nicht mehr benötigte. Denn da war es wieder. Eine Erinnerung an ein Ereignis, dessen Zeugin sie niemals gewesen war. Wie in einem Traum sah Shira den alten Emerald Dogus vor sich, der den Safe öffnen wollte. Er drückte die Tasten. 5, 3, 5, 7. Die Sonne schien. Es musste am Vormittag gewesen sein. Heute Vormittag, dachte Shira. Ihre Finger tippten die Zahlenkombination. Der Destabilisator summte den Code erst, als Shira den Safe längst geöffnet hatte. Was ist das für Kleinkram? Shira hatte bisher noch nicht das Glück gehabt, auf ein Versteck voller Reichtümer zu stoßen. Doch die Gegenstände, die sich in Emerald Dogus Geheimfach verbargen, scheuten jeden Vergleich. Der Safe war leer, bis auf eine Handvoll Münzen und eine silberne Uhr, die, dem fehlenden Glanz nach zu urteilen, ihre besten Jahre bereits hinter sich hatte. Erschöpft lehnte Shira ihre Stirn gegen die Wand. War das Risiko wert gewesen? Sicherlich, Emerald Dogus weilte nicht im Haus. Doch die Gefahr, von einem seiner Dienstboten überrascht zu werden, war nicht zu vernachlässigen. Zudem brachte ihr Wunderrücken sich fast um den Verstand. Sie verfluchte Cross stumm dafür, sie hierher geschickt zu haben, und entschied sich, die Münzen im Safe als Trost für sich zu behalten. Soll Cross mir durch den Buckel runterrutschen. Shira packte die silberne Uhr, löste den Destabilisator von der Wand und verließ das Zimmer auf die Art, wie sie hereingekommen war. Wasser löste sich von der Höhlendecke und tropfte auf den Boden. Shira rieb sich die Hände, während Cross die silberne Uhr durch seine Finger gleiten ließ. Morgens war es weniger gefährlich auf dem Schwarzmarkt. Die Höhle, die den Schwarzhändlern als Unterschlupf diente, hatte sich deutlich gelichtet. Die meisten der zwielichtigen Kunden schliefen zu dieser Zeit ihren Rausch aus. Der blonde Händler, bei Tische entfernt, zwinkerte Shira grinsend zu. Seine athletische Statur ließ auf einen jungen Mann schließen. Die tiefen Falten in seinem Gesicht sprachen jedoch eine andere Sprache. Shira wandte sich rasch von ihm ab. Der Schwarzmarkt war kein Ort, an dem Shira sich zu Hause fühlte. Sie war nur aus einem einzigen Grund hier. Der Schwarzmarkt war wie Hoffnung. Wenn ich dabei nur nicht meine Seele verkaufe. Cross hob den Kopf und schwenkte die Uhr vor Shiras Gesicht, als wollte er sie hypnotisieren. 30 Cent, sagte er. Was? Für die letzte Uhr hast du mir 60 Cent gegeben, flüsterte Shira, um nicht aufzufallen. Cross wollte sie reinlegen, diese Ausgeburt eines Fuchses. Sie würde sich nicht auf seine Spielereien einlassen. Die Zeiten werden härter, Kleine, sagte Cross gedehnt. Außerdem ist das Ding nicht erst rein. Er deutete auf den feinen Riss, der das Ziffernblatt in zwei Hälften teilte. Das Malheur musste geschehen sein, als Shira mit der Hüfte gegen die Tür gestoßen war, während sie sich durch den Spalt auf die Terrasse gequetscht hatte. Sie funktioniert oder etwa nicht, sagte Shira, nicht bereit, sich von Cross einschüchtern zu lassen. Der blonde athletische Händler nebenan beugte sich über seinen Tisch und kaute auf einem Kräuterstängel. Die Diskussion schien ihn zu interessieren, auch das noch. Na schön, ich gebe dir 35, aber mehr ist nicht drin. Cross schloss seine Faust um die Uhr und wartete auf Shiras Reaktion. Sie zögerte. Auf diese Weise würde es Jahre dauern, bis sie das Geld besammeln hätte, um Ben und sich freizukaufen. Doch Jahre hatten sie nicht mehr. Ben war schwach, gezeichnet vom Leben. Shira hatte einst Stärke besessen, doch vieles hatte sich geändert. Seit Tante Andreas Tod vor ein paar Wochen hatte sich ein Gefühl der Hilflosigkeit ihrer bemächtigt, das sich nicht mehr abschütteln ließ. Ich sah sie im Genick und entzog ihr Energie, wann immer ihre Stärke gefordert wäre. Ganges hatte Tante Andrea auf dem Gewissen und jede Sekunde, die Shira in seinen Diensten verbrachte, erstickte die letzten Funken Leben in ihr. Dann nicht. Shira streckte die Hand nach der Uhr aus. Gib sie her, ich werde sie woanders verkaufen. Hey, warte doch mal. Cross zog den Arm zurück. Nicht so schnell, Shira. Ich gebe dir noch mal 5 Cent dazu, wenn du mir noch eine Kleinigkeit mehr anbietest. Cross fleckte sich über die Lippen, während der Shira von Kopf bis Fuß musterte. Diese Ratte. Gib mir die Uhr zurück, sagte Shira und beugte sich über den Tisch. Mach schon, Cross. Ein besseres Angebot wirst du nicht kriegen, Kleine. Cross rührte sich nicht vom Fleck. Sein Blick wanderte von Shiras Gesicht abwärts. Sie streckte die Brust ein Stück weiter heraus und beobachtete, wie Cross' Augen glänzten. Sie nutzte die Ablenkung, die ihr Körper ihm bot, packte mit der linken Hand sein Handgelenk und entriss ihm die silberne Uhr. Sie winkte ab und schüttelte den Kopf. Shira verstaute die Uhr in ihrem Beutel und trat ins Freie. Sie blinzelte ein paar Mal, um sich an das Licht zu gewöhnen und sog die frische Morgenluft ein. Es schnürte jedes Mal die Kehle zu, wenn sie den Schwarzmarkt betrat. Wie oft hatte sie sich schon geschworen, nie wieder mit den Schwarzhändlern Geschäfte zu machen. Doch stets war sie zurückgekehrt. Was hätte sie auch anderes tun sollen? Es hatte Tage gegeben, ganze Nächte, an denen sie sich ihr Gehirn zermartert hatte, auf der Suche nach einer Lösung ihrer Misere zu entkommen. Sicher, sie könnte einfach abhauen in ein Viertel am Rande der Stadt. Sie würde überleben. Sie hatte schon so vieles überlebt. Doch was geschehe dann mit Ben? Er war weder bekräftigt, noch besaß er Shiras Durchhaltevermögen. Nein, mit ihm zusammen würde sie nicht weit kommen. Ganges Häscher würden sie viel zu schnell schnappen. Und was dann? Davonlaufen wurde mit dem Tod bestraft. Die Sonne stieg höher. Shira beschleunigte ihre Schritte und marschierte die mit Unkraut überwucherten Schienen entlang, die seit Jahrhunderten nicht mehr benutzt worden waren. Niemand konnte heute mehr sagen, wann die letzte Bahn durch diese Gegend gefahren war. Shira war nicht die Einzige, die sich früh morgens auf den Weg in das Stadtzentrum machte. Ein paar zerlumpte Gestalten gingen ihr mit hängenden Schultern voran. Ihre Mäntel starrten vor Dreck, genauso wie ihre Gesichter. 2 Männer und 1 Frau, alle 3, höchstens Mitte 20, bahnten sich ihren Weg durch das hohe Gras. Doch die Augen, die Shira unter den Lumpen heraus anstarrten, waren fahl und strahlten eine Vergänglichkeit aus, die Shira nur aus den Gesichtern der Alten kannte. Sie grüßte die 3 knapp, Keiner von ihnen antwortete. Nach und nach wichen die verwilderten Wege breiteren Straßen. Mehr und mehr machten die abgenutzten Hütten mehrstöckigen Gebäuden Platz. Die Schienen endeten nirgendwo. Damals, vor dem Stillstand, hatten die Züge Scharen von Menschen in die Stadt befördert, bevor Bomben aus der Luft und tödliche Dämpfe die Welt zum Nullpunkt zurückgedreht hatten. Wie so vieles andere, das einst das Leben der Menschen erleichtert hatte, gehörten sich selbstbewegende Fahrzeuge der Vergangenheit an. Nur wenige von ihnen, Privilegierte natürlich, verfügten über Technikwissen der Vergangenheit. Sie statteten ihre Villen teils mit Überwachungskameras aus, teils verfügten sie über Automobile oder verständigten sich bei Funkgeräten miteinander. Es war ihr Privileg, das wenige Wissen zu nutzen, das ihnen in alten Büchern überliefert worden war, und geheim zu halten vor dem Rest, ihren Sklaven. Shira gab dem Impuls nach, den ihre Beine aussandten. Sie verfiel in einen leichten Trab, der sich steigerte, je näher sie dem unförmigen Gebäude am Rande des Stadtzentrums kam. Nach nicht einmal 10 Minuten rannte sie durch das schmiedeeiserne Tor, das in den Hof des Palastes führte. Gangas hatte sich in den Trümmern des alten Parlamentsgebäudes angesiedelt und es mit dem Schweiß und dem Blut seiner Sklaven wieder aufgebaut. Nun hob sich sein Palast in Größe und Pracht von den Häusern der Umgebung ab. Nur die Villa Bernard Lankims, dessen rechte Hand Gangas war, ähnelte diesem Pracht. Mit einem blauen Gefühl im Magen lief Shira die Stufen zur Tür hinauf, die in die Gesindekammer führte, und steuerte das große, windschiefe Regal in der Ecke an. Sie drückte den Beutel in die unterste Schublade, die ihr gehörte, und versperrte sie mit einer Haarnadel. Sie atmete ein paar Mal tief durch, bevor sie die Treppe zum Keller hinunterstieg, wo sie sich in eine Reihe von Mädchen stellte und Wäsche im Körbe sortierte.
Das war sehr schön.
Ja, danke schön.
Lass uns mal ein bisschen über deine Figuren sprechen, die wir jetzt schon gehört haben und die vielleicht auch noch im Buch erscheinen. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
Genau, wir haben es hier von Shira gehört, haben schon etwas mitbekommen. Shira ist als Waise aufgewachsen, sie kennt ihre Eltern nicht. Sie hat bei ihrer Tante gelebt und bei ihrem Ziehvater Ben. Sie selbst ist Sklavin im Haus eines Privilegierten, wo, wie wir hier auch schon gehört haben, wo sie Demütigungen, Missbrauch, Sklaverei quasi ausgesetzt ist. Und ihr großes Ziel ist es, sich selbst und Ben aus der Sklaverei zu befreien, sich frei zu kaufen. Sie braucht dafür Geld und sie gibt sich quasi mit zwielichtigen Gestalten ab, macht Geschäfte mit ihnen, auch auf dem Schwarzmarkt, um eben dieses Geld zu beschaffen. Sie ist sehr verzweifelt, weil sie erlebt hat, wie ihre Tante starb. Sie wird eben ermordet durch diesen Privilegierten und das verursacht ziemliche Rachegelüste in ihr. Shira entdeckt dann nach und nach, dass sie über Fähigkeiten verfügt, die wir wahrscheinlich übernatürlich nennen würden. Wir haben es kurz in diesem Ausschnitt auch gehört, dass sie sich quasi an Dinge erinnern kann, dessen Zeugin sie nicht geworden ist. Also sie hat quasi Visionen aus der Vergangenheit, die nicht ihre Vergangenheit ist. Sie stellt dann aber fest, dass sie auch noch sehr viele andere Fähigkeiten besitzt, wie Telekinese etc., die eben ein normaler Mensch nicht hat. Und dann muss sie sich der Frage stellen, wird sie diese Fähigkeiten einsetzen, um Rache zu üben, persönliche Rache zu üben, oder wird sie sich fürs Gute einsetzen? Shira ist eben die Protagonistin und dann haben wir einen Gegenpart auch, den männlichen, den Protagonisten. Das ist Trajan. Trajan ist ein kampferprobter Krieger. Er gehört einem Zirkel von Hütern des Wissens und Hüter des Friedens an. Wenn ich jetzt Krieger sage und Frieden, Hüter des Friedens, widerspricht sich das Ganze irgendwie scheinbar. In den Ursprungszeiten waren diese Hüter des Wissens friedliche Menschen, die ihre Kräfte quasi nur ihre geistigen Kräfte einsetzten. Die Welt hat sich verändert und die Welt hat es eben auch mit sehr negativen Kräften und Einflüssen zu tun. Und da haben sich auch diese Hüter des Friedens gewandelt und sie griffen schließlich zum Schwert und zu ihren eigenen übernatürlichen Waffen. Sie müssen sich quasi auf den Krieg stellen. Trajan hat die Aufgabe, den Regenten dieses Reiches davon abzuwenden, dass dieser die Macht ergreift. Der sucht nämlich nach einer Waffe, die ihn allmächtig werden lässt. Und das ist der Moment, wo Trajan und Shira zusammentreffen. Trajan geht nämlich davon aus, dass Shira etwas über diese Waffe weiß, beziehungsweise ihre Tante. Da kommen die beiden eben zusammen und müssen sich nun entscheiden, ob sie zusammenarbeiten und in welche Richtung sie gehen. Also geht sie ihren Rachegelüsten nach oder aber hilft sie? Das ist ein ziemlicher Kampf zwischen den beiden. Das sind meine beiden Hauptfiguren und ich würde die am liebsten eigentlich so stehen lassen. Es gibt natürlich eine Reihe von Nebenfiguren. Da würde ich aber sagen, da müsste der Leser selbst mal dann dahinter kommen, wie die denn zueinander stehen. Das ist nämlich nicht auf den ersten Blick vielleicht so, wie es scheint.
Oh, das macht sehr neugierig. Wo spielt denn dein Buch? Gibt es einen bestimmten Ort oder hast du dir was ausgedacht?
Mein Buch spielt in der Zukunft, aber in einer postapokalyptischen Zukunft. Ich würde sagen, also es ist, das ist unsere Welt quasi, in der Seuchen, Naturkatastrophen, Kriege die Welt zu einem Stillstand geführt haben, also zum Nullpunkt, sage ich jetzt, zurückgedreht. Deswegen sind diese Errungenschaften, die technischen, die für uns selbstverständlich sind, sind in dieser Welt nicht mehr selbstverständlich. Dieses Wissen ist nur mehr diesen wenigen Privilegierten zugänglich und der Rest lebt in einer Art mittelalterlichen Welt, sage ich mal. Also das Wissen ist beschränkt, nur mehr die Fortschritte möglich.
Wow, interessant. Muss man gleich weiterlesen. Ja, ich würde sagen, du liest einfach mal weiter. Ich bin sehr neugierig.
Ich habe mir dann eben eine Stelle ausgesucht, wo Shira und Trajan sich schon kennengelernt haben und wo sie sich auf eine Art Quest begeben muss, damit sie ihre Fähigkeiten noch kennenlernt und sie vielleicht auch stabilisieren kann, was sehr schwer ist bei dieser Szene. In dem Augenblick, in dem Shira einen Fuß auf den felsigen Untergrund setzte, wurde ihr bewusst, dass sie etwas Dämliches getan hatte. Denn der Weg, den Trajan ihr gewiesen hatte, war steinig, buchstäblich. Es schlängelte sich über moosbewachsene Felsen, die sich mit schlammigem Untergrund abwechselten, in Höhen, die Shira den Atem stoppen ließen. Wenn du dich leiten lässt, wirst du Zugang zu den elementaren Kräften erhalten. Genau in dem Moment, in dem deine Emotionen und Gedanken verstummen, in dem dein Ego erlischt, in dem du loslässt. Edisons Worte, bevor er Shira in dieser Waldlandschaft ausgesetzt hatte, spukten ihr durch den Kopf. Doch sie wusste nichts damit anzufangen. Shira legte einige Meter zwischen dem Felsvorsprung, an dem sie sich niedergelassen hatte, und dem Fluss zurück und zählte jeden Schritt, wie Edison es ihr befohlen hatte. Es war das 10. Mal an diesem verdammten Tag, dass sie diese Entfernung zurücklegte. Und zum 10. Mal an diesem verdammten Tag stellte Shira fest, dass sie die Erleuchtung verpasst hat. Sie schloss die Augen und wartete auf ein Kribbeln im Bauch, eine Wärme, eine Explosion, auf irgendein Zeichen darauf, dass die Elemente zu ihr sprachen. Doch es war umsonst. Das einzige einschneidende Erlebnis, das ihr widerfahren war, waren die Blasen und Schnitte, die ihre bloßen Füße von den Steinhaufen und herabgefallenen Ästen davongetragen hatten. Der Platz, an dem Edison sie zurückgelassen hatte, war ein heiliger Ort für die Sapienti, ein Zentrum der Elemente. Das Wasser des Flusses berührte die Erde am Ufer, die Erde türmte sich zu Stein und ragte in luftige Höhen. Auf dem höchsten Felsen thronte eine Schale, aus der ein unauslöschliches Feuer lodete. Shira hatte eine Art Ritual erwartet, das sie in die Geheimnisse der Sapienti einweihen würde. Doch sie hatte sich mehr als getäuscht. Edison hatte sie mit den Worten verlassen, sich in Stille zu üben, ihre Schritte und ihren Atem zu zählen und sich dem zu öffnen, was geschehen wird. Shira ging zurück zu dem Felsvorsprung und rieb sich die schmerzenden Füße. Sie fühlte sich leer, hilflos, bar jeder Vorstellung, was von ihr erwartet wurde. Worauf hatte sie sich eingelassen? Tante Andrea hatte mit allen Mitteln zu verhindern versucht, dass Shira die Fähigkeiten eines Sapienti erhielt. Sie hatte diesem Kreis von Fanatikern nicht über den Weg getraut. Und was tat Shira nun? Sie biederte sich ihnen an. Sie wollte sich Prinzipien unterwerfen, die nicht ihre waren. Shira schlug sich mit der Hand gegen die Stirn, so fest, dass es klatschte und ihr Kopfschmerzen bereitete. Sie ließ sich auf den Rücken fallen und legte die Arme neben sich ab. Etwas Spitzes bohrte sich in ihre rechte Ferse. Womöglich der Stachel einer Mücke oder schlimmer. Sollen die Viecher mich doch auffressen? Sie schloss die Augen und ließ die Dinge, die hinter ihren Augenlidern entstanden, an ihr vorüberziehen. Bilder einer erhobenen Peitsche, Blut auf ihrer Hand, Tante Andreas verrenkte Glieder. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis sie sich auflösten. Scheiß Insekten, murmelte Shira. Ihre Ferse brannte wie Feuer. Sie schlug mit der Sohle ihres linken Fußes dagegen. Der jähe Druck stoppte den Schmerz für eine kurze Zeit, bevor ihr Fuß sich in einen Eisklumpen zu verwandeln schien und Taubheit sich bis über ihren Schenkel ausbreitete. Sie presste die Augen fester zusammen, als sie an Edisons Anweisungen dachte. Das Bild, das schließlich vor ihrem geistigen Auge auftauchte, war neu. Es zeigte Tante Andrea, wie sie sie noch nie gesehen hatte. Eine jüngere Tante Andrea. Mit wehenden Haaren hieb sie auf eine Caruso ein. Die Kraft der Elemente, die in ihr ruhte, stieß den Caruso zur Seite. Tante Andrea hob das Schwert mit den roten Griffbändern und trennte mit einem einzigen Schlag den Kopf des Caruso von seinem Körper. Ihr Blick drang in Shira, so als wäre sie hier, bei ihr. Shira erinnerte sich. Zum ersten Mal erinnerte sie sich an Dinge, die so weit zurücklagen, die vor ihrer Zeit geschehen waren. Doch was nützte es ihr? Was wollten die Bilder ihr sagen? Tante Andrea verblasste vor Shiras innerem Auge. Als die Taubheit in ihrem Fuß in ihr Bewusstsein drang, stemmte sie die Ferse in den Untergrund und spannte die Muskeln in ihren Beinen an. Ohne Vorankündigung breitete sich ein stechender Schmerz in ihrem rechten Unterarm aus, wie ihr Tränen in die Augen drehte. Das Inferno rührte von der Wunde, die nie zu verheilen schien. Das Stechen verschlimmerte sich. Es begann zu pulsieren und verwandelte sich in etwas anderes, einen anderen Schmerz, der Shiras Körper überwältigte. Eine Klinge schoss es ihr durch den Kopf. Wie eine Klinge. Eine Klinge schälte ihr von innen heraus das Fleisch von den Knochen. Shira wälzte sich auf die Seite und presste ihren Unterarm zwischen ihre Beine. Was zum Teufel geschah mit ihr? Sie riss die Augen auf. Ein sauberer Schnitt, der von ihren Pulsadern bis zum Ellbogen reichte, hatte ihre Haut zerfetzt. Aber sie würde nicht sterben. Es war kein Blut zu sehen. Shiras Arm vibrierte. Anstelle von Fleisch bedeckte eine graue, schuppige Masse ihren Unterarm. Sie biss die Zähne aufeinander. Es knackte laut in ihren Ohren. Es tat so weh. Shira wollte weg, fort aus diesem missratenen Körper, dieser zerstörten Hülle, die mit jedem Atemzug das Feuer in ihrem Inneren anfachte und sie über lebendigem Leib röstete. Sie stemmte sich auf, Rotzlief über ihren Lippen. Shira spürte das braune Vieh zu ihren Füßen mehr, als dass sie es mit dem Schleier ihrer tränenverklebten Augen sehen konnte. Es knabberte in ihren Zehen. Es bohrte seine stinkenden Krallen in ihre Füße. Sie packte es blind. Es fiebte, als rief es um Hilfe. Doch da war keiner. Für Hilfe war es längst zu spät. Shiras Augen klarten erst auf, als das Zappeln in ihrer Hand aufhörte. Ein Eichhörnchen. Ein totes Eichhörnchen. Shiras Körper aber war unversehrt. Sie hatte bloß geträumt. Von Klingen, die ihren Unterarm abschälten. Von Feuer, das sie von innen verzehrte. Es war nicht real gewesen. Nicht echt. Nur das tote Tier blieb. Ein Auge stand offen und sah sie anklagend an. Die Sonnenstrahlen, die durch die Äste fielen, erleichterten es Shira, die Bilder der Nacht zu vergessen. Die Dunkelheit hatte ihre eigenen Gesetze, die am Tag keine Gültigkeit mehr fanden. Sie wartete auf Allison, um ihn mit den Visionen zu konfrontieren, die sie heimgesucht hatten. Sie hatte es so satt. Sie würde keine weitere Nacht in diesem Wald verbringen, der sie folterte und ihr tote Tiere zu Füßen legte. Als Shira sein weißes Hemd durch die Bäume schimmern sah, schlüpfte sie in ihre Stiefel und ging ihm ein Stück entgegen. Er duckte sich unter einem Ast. Eine blonde Strähne verhedderte sich in einem Zweig. Sie hatte Allison erwartet. Stattdessen sah sie sich mit Dreien konfrontiert. Guten Morgen. Er ging an ihr vorbei zum Fluss, schöpfte Wasser in seine Hand und trank daraus. Shira folgte ihm langsam und ließ sich neben ihn auf den Boden fallen. Er kämmte sich die Haare mit den Fingern, als wäre er soeben erst aufgestanden. Erzähl mir, was du erlebt hast. Shira rutschte unruhig hin und her. Ich bin nicht erleuchtet worden, ich hatte keine elementare Eingebung, ich habe schlicht und einfach versagt. Ich habe nichts anderes erwartet. Es war eine Sache, sich selbst als Versagerin zu bezeichnen, eine andere war es, die Bestätigung aus Dreians Mund zu nehmen. Er hob die Hand, bevor Shira protestieren konnte. Wir alle haben im ersten Versuch, mit den Elementen zu sprechen, versagt. Du bist in guter Gesellschaft. Du hast den ersten Schritt gemacht, Shira. Erwarte nicht zu viel von dir. Aber was ist, wenn ich doch etwas gesehen habe oder gespürt? Bilder, die sich nicht gut angefühlt haben. Willst du darüber reden? Dreian stützt die Ellbogen hinter seinem Rücken auf. Das Sonnenlicht spiegelte sich in seinen Augen und ließ braune Sprenkel darin hervortreten, die Shira zum ersten Mal auffielen. Er ist ein Chamäleon. Wandelbar wie der Tag. Was sollte sie ihm sagen? Sie wusste doch selbst nicht, was die Bilder der Nacht zu bedeuten hatte. Alles, was sie wusste, war, dass die Nacht die Erinnerungen übergestülpt hatte, die sie vergessen wollte. Ich bin nicht so beherrscht wie du, sagte Shira schlicht. Zugegeben, du bist nicht gerade ein Bündel an Disziplin, Trajan schüttelte leicht den Kopf. Du bist impulsiv und launisch und tust nicht, was man dir sagt, aber du hast ein gutes Herz. Meisterdiebin hast du mich genannt. Du weißt nicht, wie recht du damit hast. Ich habe anderen Dinge weggenommen, gestohlen. Ich habe sie am Schwarzmarkt verkauft. Ich habe mich am Schwarzmarkt verkauft. Dreier blickte sie ernst an. Aber da ist noch etwas anderes. Es hat mit dem Tod deiner Tante zu tun, nicht wahr? Du willst ihren Tod rächen. Die nüchterne Sachlichkeit, mit der Trajan das Offensichtliche aussprach, beschämte Schieren. Sie erinnerte sich an eine nicht allzu ferne Zeit, in der der Gedanke an Rache der seidene Faden war, der sie am Leben gehalten hatte. Es gibt einen Traum, der Nacht für Nacht wiederkehrt, sagte sie. Gangers liegt in seinem Bett im Obergeschoss. Ich klettere an der Mauer entlang. Ich kralle mich an die Vorsprünge und hiefe mich hoch, immer weiter, bis ich oben bin. Ich öffne das Fenster und schleiche in sein Zimmer. Ich ziehe die Klinge aus dem Stiefel und dann stoße ich zu. Shira bemerkte die Tränen erst, als sie über King tropften und senkte den Blick. Unwillkürlich summte sie in Gedanken die Tonabfolge, die Tante Andrea beigebracht und in finsteren Nächten die Dunkelheit vertrieben hatte. Doch heute war Shira erwachsen und die Macht dieser Melodie war an ihre Grenzen gestoßen. Trajan strich sich die Haare aus der Stirn und sah hinaus auf den Wasserfall. Du denkst, du bist nicht würdig, die Kräfte, mit denen du geboren wurdest, auch tatsächlich zu erhalten. Darum kannst du es nicht kontrollieren. Und wieder fühlte sich Shira ertappt. Kommen wir zurück zu deinem Traum. Wenn du zugestoßen hast, was ist dann? Bist du dann glücklich? Lebst du dann in Frieden? Shira schüttelte nur leicht den Kopf. Wir Menschen sind eigenartig. Wir konzentrieren uns so sehr auf das, was wir hassen, darauf, was wir vernichten wollen, anstatt unsere Energie für das einzusetzen, was wir lieben. Weißt du, wie oft ich meine Hände im Traum um ihre Kehle gelegt habe? Wie oft ich zugedrückt habe, um den Hass in den Augen der Frau, die mich geboren hat, zum Erlöschen zu bringen? Ich weiß, was es heißt, jemanden so sehr zu hassen, dass der Gedanke, ihn auszulöschen, dein Leben beherrscht. Aber ich weiß auch, was es bedeutet, diesen Hass loszulassen. Shira schnaubte. Das glaube ich nicht. Was? Dass du ihn losgelassen hast. Trajan sah zur Seite. Er pflückte einen Grashalm und strich ihn abwechselnd über die Narben und seinen Handgelenken. Erst rechts, dann links. Schweigend. Ohne Vorwarnung sprang er auf die Füße und zog Hemd und Hose mit einem Ruck von seinem Körper. Bist du verrückt geworden? Was tust du da? Das glaube ich nicht. Hitze schoss Shira ins Gesicht. Sie wandte rasch den Blick von Trajan ab. Sie hatte ohnehin schon genug gesehen. Aus dem Augenwinkel nahm sie seine Bewegungen wahr. Er machte einen Schritt in den Fluss, drehte sein Fußgelenk, wie um sich an die Temperatur des Wassers zu gewöhnen, und wartete schließlich weiter in Richtung des Felsens, von dem sich ein Wasserfall in den Fluss ergoss. Shira saß stocksteif an ihrem Platz. Sie wagte kaum zu atmen, geschweige denn sich zu rühren. Was zum Teufel war denn in ihn gefahren? Er benahm sich wie ein Wahnsinniger. Komm rein, Shira, das Wasser wird dir gut tun. Nein, nein, danke. Für einen unbedachten Moment wandte Shira den Kopf Trajan zu und sah sich mit seiner blanken Kehrseite konfrontiert. Sein Körper war von einer sanften Bräune überzogen. Zwischen seinen Schultern schlängelte sich eine verblasste Narbe. Trajan platzierte sich an einer Stelle direkt unterhalb des Wasserfalls. Der Strahl prallte auf seinen Scheitel und ergoss sich über seinen Rücken und seine Brust. Er hob den Kopf, schloss die Augen und ließ das Wasser an sich herabströmen. Komm, Shira, das Wasser wird dir dabei helfen, deine Gedanken zu ordnen, sagte Trajan und streckte die Hand nach ihr aus. Eine simple Geste, die in ihrer Einfachheit keine Widerrede duldete. Das kann doch nicht dein Ernst sein, murmelte Shira. Dennoch gehorchte sie. Zögerlich streifte sie den Kittel, ihre Hose und die Bluse von ihrem Körper und warf alles achtlos zu Boden. Später nackt setzte sie einen Fuß in den Fluss. Die Kälte des Wassers ließ sie zurückzucken, als wäre sie in eine Brennnessel gestiegen. Trajan schien die Temperatur nichts auszumachen. Er breitete seine Arme zur Seite, während das Wasser über ihn sprudelte. Shira biss die Zähne fest aufeinander und setzte entschieden einen Fuß vor den nächsten. Ein Gefühl wie von 1000 Nadelstichen überzog ihre Haut, ihre Waden und ihre Knie hinauf bis zu ihren Oberschenkeln. In jedem Schritt tauchte sie tiefer in den Fluss ein, der mit eisigen Krallen nach ihr griff. Als sie Trajan erreichte, stellte sie sich an seine Seite unter den Felsen. Ein Schwall Wasser drückte Shiras Genick nach unten und ergoss sich über ihre Schultern. Sie keuchte entsetzt auf bei dem Gefühl von eisigen Splittern, die sich in ihrer Haut bohrten. Doch sie hielt es aus. Denn das Wasser tröstete sie und löschte die Schmerzen, die das Feuer der Nacht in sie eingebrannt hatte. Du bist ruhiger, rief Trajan über das Tosen des Wassers hinweg. Du zitterst nicht mehr. Mein Körper ist dir auch taub von der Kälte, dachte sie, sagte aber nichts. Ihr Blick wanderte von Trajans Kopf über seine Brust zu seinem Bauch und zu dem schwarzen Haar, das von seinem Nabel nach unten spross. Alles in Ordnung? Fragte Trajan sie mit schiefem Lächeln. Hitze schoss in Giras Wangen. Sie tauchte unter und schwamm wenige Züge vom Wasserfall weg. Trajan folgte ihr und sie war froh, dass auch er seinen Oberkörper unter Wasser hielt. Es war nicht das erste Mal, dass Shira einen nackten Mann sah, beileibe nicht. Die Male, die sie sich einem Mann geöffnet hatte, hatten ihr etwas von sich geraubt und sie beschmutzt zurückgelassen. Trajan verhielt sich anders. So, als sei es selbstverständlich, nackt zusammen den Fuß zu bauen. Es gab nur zwei Erklärungen dafür. Er musste von allen guten Geistern verlassen sein oder aber seit jeher das Leben eines Mönches führen. Ich komme oft hierher. Das Wasser reinigt, alles fließt. Die Person, die den Fluss betreten hat, ist eine andere als die, die ihn wieder verlässt. Nachdem er Wasser aus seinen Haaren geschüttelt hatte, wartete er zum Ufer. Ich sehe einen den nackten Körper einer Frau nicht zum ersten Mal. Ich lebe nicht wie ein Mönch, falls du das denkst. Konnte Trajan etwa Gedanken lesen? Shira starrte auf die Narben auf seinem Rücken, während sie ihm ans Ufer folgte. Trajan zog ein Tuch aus seinem Beutel und hüllte sich darin ein. Shira schlang einen Kittel um sich und ließ sich neben ihm nieder. Ihre Haut prickelte von der Kälte, doch das Feuer hatte bereits begonnen, in ihren Körper zurückzuerobern. Du wirst über deine Grenzen hinauswachsen, sagte Trajan schließlich. Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich fühle mich wie eine Figur in einem Spiel, dessen Regeln ich nicht kenne. Das kommt mir bekannt vor, sagte Trajan. Und was machst du dagegen? Ich male oder ich angle mir ein paar Fische aus dem See. Shira lachte kurz. Das ist nichts für mich. Sie ließ ihren Blick über den Fluss wandeln. Sie bemerkte die Veränderung in Trajan erst, als sie ihn dicht hinter sich spürte. Ein Prickeln überzog ihre Haut. Was sie zunächst für einen Windhauch gehalten hatte, ihren Nacken streiften über Trajans Atem. Von hinten umfasste er Shiras rechten Arm und streckte ihn mit der geöffneten Handfläche nach vorn aus. Seine Wange berührte ihre ganz leicht. Ihre ausgestreckte Hand begann zu zittern, doch Trajan hielt sie fest in sein. Und dann geschah es. Ein Lufthauch umspielte Shiras Ohr, eine unsichtbare Kraft zog an ihre Hand und rief nach dem Wasser. Einzelne Wassertropfen stiegen aus dem Fluss auf und schwebten über seiner Oberfläche. Das Sonnenlicht, das durch die Bäume fiel, verwandelte die Tropfen in schimmernde Kristalle. Trajans Daumen streichelte zart über Shiras Unterarm. Ihre Haut glühte unter dieser Bewegung. Der Schmerz an der verletzten Stelle war nichts weiter als ein dumpfer Nachhall vergangener Schrecken. Trajan erhob sich und trat in den Schatten des alten Kastanienbaums. Als Shira an seiner Seite kam, legte er den Arm um ihren Rücken. Ihre Füße lösten sich vom Boden. Schwerelos schwebten sie in die Krone des Baumes. Und dann, endlich, löste sich der Schmerz von Shiras Seele. Endlich fiel die Dunkelheit, die er einflüsterte, Vergeltung zu suchen, von ihr ab. Und dann war sie endlich frei.
Schon zu Ende?
Ja, es war der zweite Teil.
Okay, dann sprechen wir einfach mal über dein Buch. Wie lange hast du daran gearbeitet?
Ich habe für die Rohfassung in etwa ein halbes Jahr gearbeitet. Ich habe es dann liegen gelassen, das Manuskript, etwa einen Monat. Das brauche ich eigentlich immer, um das Ganze ruhen zu lassen und um das Ganze eben sacken zu lassen, ein bisschen abzuschalten und loszulassen. Und dann habe ich es bearbeitet. Also ich glaube, insgesamt habe ich etwa ein Dreivierteljahr daran gearbeitet.
Wow. Geht ja schnell.
Ja, das nehme ich mir immer so als Plan vor, damit ich nicht ewig lang herumschreibe. Also ich möchte das schon relativ zügig eigentlich abarbeiten.
Also du schreibst mit Plan und nicht
ich
spontan.
Ich schreibe einen groben Plan in einzelnen Kapiteln, aber ich lasse mir Platz für spontane Ideen.
Also ich gehe mal davon aus, dass du deine ganzen Charaktere in- und auswendig kennst. Alle.
Die haben sichere Geheimnisse von mir. Also in- und auswendig glaube ich nicht. Sie führen nämlich bei mir in meiner Art Eigenleben. Also das passiert mir beim Schreiben oft. Ich habe sie natürlich vorgeplant, aber sie reagieren dann oft anders, als ich es mir dann doch vorgestellt habe.
Na, nicht schlecht. Woher bekommst du deine Ideen?
Aus Filmen, Songs, auch aus anderen Büchern. Mir reicht oft ein Zitat, ein Satz, wie gesagt, aus einer Songzeile oder aus einem Buch. Da habe ich dann ein Bild vor Augen und dann weiß ich, aus diesem Bild möchte ich eine Geschichte machen. Also ich arbeite da sehr viel mit Emotionen, wenn mir ein Film, wie gesagt, wenn der sehr emotional auf mich wirkt, dann kommt mir da sofort ein Bild von einem eigenen Roman.
Was schaust du denn für Filme, wo dann die Ideen auf einmal so auftauchen?
Quer durch, also ich schaue auch gerne auf Fantasy-Filme, historische Filme, genauso wie Bücher gerne lese, auch Thriller, also es kommt sehr bei mir auf die Stimmung drauf an. Aber ich habe eine Idee habe ich bekommen, da war ich bei einer Hochzeit als Gast und da kam ein Hochzeitslied und da war ein Satz dabei, eine Zeile und da hatte ich die Geschichte. Die war auch hier für dieses Buch relevant, ja.
Wirklich? Das ist ja toll.
Ja, das ist, finde ich, auch immer ganz interessant, dass es wirklich einzelne oder auch ein Buchtitel, ein anderer, wo mir sofort ein Bild kommt, wo ich dann weiß, ich muss eine eigene Geschichte etwas ganz anderes draus machen.
Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer oder sitzt du auf der Couch oder am Küchentisch oder auf dem Balkon, auf der Terrasse? Wo schreibst du?
Ich sitze überall, also mal auf der Couch, mal auf dem Balkon. Ich habe aber auch ein Schreibzimmer mit einem uralten Schreibtisch aus einer Kirche, den wir da gefunden haben. Das ist ein Eckschreibtisch, der passt genau da rein, in diese eine Ecke, und er wirkt sehr mystisch, also gibt mir so eine gute Atmosphäre hier beim Schreiben. Da fühle ich mich sehr wohl, aber ich schreibe auch, wo es möglich ist, also auch woanders.
Wie zum Beispiel in einem Café?
Ja, auch. Ich habe immer ein Notizbuch mit. Und wenn mir etwas einfällt spontan, dann packe ich das aus und schreibe das auf, damit ich es nicht vergesse. Also das kann wirklich überall sein.
Wie viele Notizbücher hast du denn schon beschrieben?
Das kann ich nicht sagen. Ich bin sehr chaotisch, muss ich sagen. Bei mir geht das drunter und drüber. Es sind auch lose Zettel. Ich tue mich dann teilweise auch sehr schwer, diese dann wieder zusammenzufügen. Aber es kommt immer wieder ein rundes Bild heraus.
Wie kann man sich deinen Schreiballtag vorstellen? Hast du Rituale? Die meisten stellen sich ja eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee hin, ein paar Gummibärchen, so ein bisschen Nervennahrung. Und hörst du Musik dabei oder gibt es eine bestimmte Tageszeit, an der du schreibst?
Nein, die gibt es nicht. Ich habe mir zwar vorgenommen, jeden Tag zu schreiben, damit ich in einer Routine bin, wenn es nur ein Absatz ist. Es gelingt mir nicht immer. Ich habe einen einjährigen Sohn und ich muss mich auch nach ihm irgendwo richten. Das heißt, meine Schreibzeiten sind entweder sehr zeitig in der Früh, also wirklich, wenn er noch schläft, oder eben abends, wenn er schon schlafen gegangen ist. Und dazwischen schaue ich halt, wo ich das irgendwie einfügen kann. Drum sage ich eben, ich schreibe irgendwo, also wo es gerade passt. Ich brauche dazu auch nicht viel. Also ich brauche, es ist ja schön, wenn ich einen Kaffee oder einen Tee dazu trinke, aber ich brauche das nicht. Also ich nehme einfach einen Laptop her dann oder meine Notizbücher und ich schreibe einfach los.
Hast du Schreibblockaden? Wenn ja, was machst du dagegen?
Ich habe Schreibblockaden, die sind bei mir immer dann aufgetreten, wenn der Plot nicht 1:1 steht. Also ich habe auch schon versucht, spontan zu schreiben, wirklich drauf loszuschreiben, ohne eine genaue Vorstellung zu haben, wohin die Reise geht. Da treten bei mir dann teilweise Schreibblockaden auf, weil es dann doch nicht rund läuft. Deswegen mache ich das nicht mehr. Also ich plane jetzt viel mehr. Ansonsten, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann lasse ich das ruhen, dann höre ich auf, mit an der Story zu schreiben, an der ich eben gerade schreibe. Lass das dann einfach stehen und schreibe dann einfach kurz Geschichten oder Gedichte, einfach, dass ich im Schreiben bleibe. Und irgendwann komme ich dann wieder zurück zu meiner Story und dann geht es auch wieder problemlos weiter.
Warum bist du Autorin geworden?
Ich schreibe eigentlich schon immer, seit ich eben schreiben kann. Ich wollte aber ursprünglich einmal Schauspiel studieren, daraus ist dann nichts geworden. Und ich vergleiche das Schreiben, oder es fühlt sich für mich tatsächlich so an, wie Schauspiel. Ich kann da in die Rollen verschiedenster Figuren schlüpfen, ich kann verschiedenste Emotionen nacherleben, ich kann da verschiedene Sprachen sprechen und Situationen erleben, die ich so nie erleben würde und auch nicht wollte. Für mich hat das schon irgendwie so etwas mit Schauspielerei und so einer Arbeit auf der Theaterbühne zu tun. Und das ist eigentlich für mich immer die Motivation gewesen. Und ja, also irgendwie... Ja, ist es für mich das mit Schauspiel vergleichbar und das fasziniert mich seit jeher.
Wo kann man dich bei Social Media finden? Instagram, Facebook, hast du eine Webseite, hast du Newsletter? Wie heißt du dort und was findet man dort über dich?
Man kann mich auf Instagram und Facebook finden, beide Male unter demselben Namen. Das ist eben Sandra-M-Groß und Groß mit SZ. Ich habe auch eine Website, das wäre großliterature.home.blog. wie befülle ich die Seiten oder was findet man dort? Natürlich einmal in erster Linie viele Informationen über das Buch, Zitate, Textschnipsel, eben was so gerade ansteht, Verlosungen, sonstige Infos, aber auch allgemeine Dinge über das Schreiben, über meinen Alltag, über das Schreiben im Alltag für mich, über neue Bücher, neue Projekte. Und ich schreibe eben auch Kurzgeschichten oder eben auch Gedichte, die ich dort veröffentliche, die jetzt nichts mit meinen Büchern zu tun haben.
Wo können wir dein Buch kaufen? Online, im Buchladen? Gibt es nur ein E-Book oder hast du auch ein Taschenbuch?
Mein Buch ist im Eisermann Verlag erschienen, als Taschenbuch und als E-Book. Es ist natürlich bestellbar über den Verlag. Ansonsten in Buchhandlungen ist es bestellbar und online, also über die Online-Shops.
Was wünschst du dir von deinen Lesern?
Ich würde mir wünschen, also ich bin sehr interessiert an einem Austausch, an einem Feedback. Das würde mich sehr interessieren, dass ich selbst einfach weiß, was kommt gut an, was ist weniger spannend. Mich würde hier sehr interessieren, welche Figuren kommen gut an, welche Figuren haben sie berührt, welche Szenen, welche weniger und ja auch mit welchen Emotionen sie rangegangen sind. Oder ob die Wendungen, die im Buch hier genommen werden, ob die nachvollziehbar sind, beziehungsweise was sie davon halten. Also ich würde sehr an Austausch eben interessieren. Darum plane ich auch diverse Leserunden, damit man hier wirklich in Kontakt kommen kann.
Man darf dich also anschreiben.
Ja, sehr gern, ja. Das würde mich auch sogar sehr freuen, ja.
Das ist gut. Also schreibt Alessandra an.
Ja, naja. Genau, gern, ja. Über das Buch können wir uns gerne unterhalten.
Sehr schön. Was macht für dich ein wirklich gutes Buch aus?
Ich lese eben querbeet durch, je nach Stimmung. Was für mich aber immer wichtig ist, ich glaube, das Wichtigste für mich sind die Figuren. Also die stehen bei mir an erster Stelle. Ich muss mit den Figuren mitfühlen können. Ich muss mich in sie hineinversetzen können. Also ich brauche sehr gut ausgefeilte Charaktere. Die sind mir, glaube ich, wichtiger als der Plot, als der Inhalt. Ich habe schon oft Bücher auch gelesen, wo der Inhalt mir jetzt im ersten Moment gar nicht so zugesagt hat und ich es gar nicht lesen wollte. Dann habe ich angefangen und die Charaktere haben mich so in ihren Bann gezogen, dass ich weitergelesen habe. Also das ist das, was für mich das ist, was mich am meisten fasziniert und was mich auch am Buch hält.
Welches Buch liegt derzeit ganz oben auf deiner Leseliste und warum?
Ich bin gerade dabei, mir Serien irgendwie anzusehen und ich bin gerade bei dieser Hexer-Serie gelandet, also The Witcher. Und ja, ich bin jetzt daran interessiert, einmal diese Bücher zu lesen und bin gespannt, dann noch mehr in diese Welt einzutauchen. Also das werde ich mir jetzt demnächst zulegen.
Ich würde sagen, wir starten jetzt mit den 20 Fragen rund ums Buch. Du nennst mir eine Zahl zwischen 1 und 20.
Gut, dann nehme ich mal 18.
Was ist deine bevorzugte Urlaubslektüre?
Urlaubslektüre? Da lese ich am liebsten romantische Bücher, muss ich sagen. Also leichte Bücher würde ich hier lesen, die mich auch in Urlaubsstimmung bringen.
Welche Frage möchtest du jetzt haben? Welche Nummer?
5, ja, nehmen wir die Frage Nummer 5.
Die 5. Schreibst du deinen Namen in deine Bücher?
In fremde Bücher?
Nein, in deine eigenen. Also es gibt ja Leute, die Bücher verleihen und die Namen reinschreiben. Ne? Es ist mein Buch, nicht vergessen, gib es mir bitte zurück.
Ach, nein, das habe ich eigentlich noch nie gemacht, nein.
Okay, nächste Frage.
11.
Was sind deine Lieblingsleseorte?
Auch hier wieder am liebsten eigentlich auf der Terrasse, irgendwo am Pool liegen zu lesen und im Winter sehr gerne am Abend eingekuschelt in einer Decke auf der Couch.
Oh ja, das ist schön.
Ja,
ne? Ja, ich finde das auch immer toll. Okay, die vorletzte Frage.
Dann nehmen wir 10.
Nach welchem System ordnest du deine Bücher in deinem Bücherregal?
Gar nicht. Ich habe kein System. Ich bewundere mich. Ich sehe das auch auf Instagram, wie Leute wirklich nach Farben ordnen oder nach Alphabet oder nach Schauen. Ich habe das gar nicht. Das ist gebildet durcheinander. Ja, ich fange immer an, dass ich versuche ein System. Ich habe es mal mit Farben versucht, aber es funktioniert nicht. Es geht durcheinander. Das ist jetzt einfach irgendwie. Aber ich kenne mich aus.
Okay, du kannst ja mal ein Foto posten von einem Bücherregal. Ich bin jetzt neugierig. Ja, okay. Dann die letzte Frage. Welche Nummer? Ja,
dann nehme ich die 2.
Welches Buch hat dich zuletzt so richtig doll beeindruckt?
Da habe ich gerade abgeschlossen, auch ein Fantasy-Buch, das war Die Rote Königin. Und da haben mich ja auch die Charaktere sammelt und die Welt, weil sie mich ein bisschen an die meinen eigenen Buches eigentlich erinnert hat, weil auch hier das in einer dystopischen Zukunft spielt. Ja, also das hat mich ziemlich gefesselt und ich habe mir noch den 2. Band besorgt. Und ja, da muss ich leider sagen, da bin ich jetzt noch mittendrin. Aber hier, das wäre ein Fall für mich, wo mich die Charaktere wirklich fesseln und wo ich dranbleibe und wo ich unbedingt, glaube ich, alle 4 Bände lesen möchte.
Da bin ich jetzt auch sehr neugierig. Ich danke dir, dass du jetzt bei der Fragerunde noch mitgemacht hast, so ganz spontan. Und mir hat es wahnsinnig viel Spaß mit dir gemacht. Ich habe dir sehr gerne zugehört bei der Lesung und natürlich auch die Fragen, die du beantwortet hast. Und ich hoffe, dass du bald wiederkommst, vielleicht mit einem 2. Buch.
Ja, das würde mich auch freuen. Und ja, danke auch für die tollen Fragen und für das nette Gespräch.
Sehr gern. Also, bis bald, Sandra.
Ja, bis bald dann. Tschüss.
Bis bald, eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.